Guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und meine Gäste heute Morgen sind Ladies First, als erstes die Lisa, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und als zweiten Gast haben wir den Timo wieder dabei.
Guten Morgen.
So, wenn's mit euch zwei vor das Podcast-Mikro geht, dann ist ja eigentlich immer ganz klar, um was es geht. Wir reden über die mittlerweile 5. Episode von Game of Thrones. A Nest of Vipers ist die betitelt. Pro forma natürlich der Spoiler-Hinweis, also die Spoiler-Warnung. Natürlich setzen wir einfach voraus, dass die Leute die Vorgänger-Episoden gespielt haben und auch die 5. Episode gespielt haben, weil sonst macht es auch keinen Sinn, sich das jetzt anzuhören, weil wir einfach komplett alles verraten, was von der Handlung passiert ist. Lisa, kann ich es dir zutrauen, uns ganz kurz und die Hörer auch nochmal auf den Stand zu bringen, was eigentlich so bisher passiert ist? Oder bist du dann wieder so aufgeschmissen wie beim letzten Mal?
Ich kann es versuchen.
Okay, also nur so ganz kurz die groben Handlungspunkte, damit wir wissen, wo wir jetzt mit Folge 5 dann wieder einsteigen.
Genau, das Spiel dreht sich um die Familie Forrester, die im Clinch mit den Whitehills liegen, und zwar um den Ironwood, der quasi ihre Haupteinnahmequelle ist. Und man spielt verschiedene Familienmitglieder, und die sich halt über die gesamte Welt von Game of Thrones verstreuen. Und gerade, also die Episode hat damit geendet, dass Ramsay Snow bei uns im heimischen Ironwood vorbeigekommen ist und unsere Familie bedroht.
Iron Wrath heißt das Iron Schloss. Und genau. Es ist in diesem Ironwood Forest, glaube ich, Gebiet dann drin, ne? Ja. Genau, das war ja so der große Schrecken, mit der dann irgendwie Episode 4 geendet ist, weil wenn Ramsay Bolton, den alle hassen, außer du, Lisa, du findest ihn ja total toll, wie du das letzte Mal auch gesagt hast, wenn der auftaucht, dann wird's meistens unangenehm und meistens sterben dann auch Leute. Das war eine so gute Zusammenfassung, also so steigt man im Prinzip in Episode 5 ein und natürlich geht's auch da nahtlos weiter, also sprich mit dieser Szene im Thronsaal. Timo, was passiert da dann?
Oh, Entschuldigung. Sitzt dann eben dort und neben ihm die Schwester von einem, die Talia hieß sie, und man kommt mit Roderick rein und er begrüßt einen gleich wieder und weiß dann eben als Kenner, dass dann nichts Gutes passiert. Und lass mal überlegen, ich glaube, er redet dann schon wieder davon, dass er sie heiraten will oder zur Frau nehmen will, richtig, die Talia?
Oder die Mutter. Also er sagt ja irgendwie so nach dem Motto, ja, ich muss, also zumindest war das bei mir so.
Weil
ich muss jetzt quasi ja irgendwie, das wäre ja eine total, ja, wie sagt man da, eine total gewinnbringende Ehe. Und das würde ja die Häuser zusammenführen und so. Und deswegen sagt er halt, muss ich jetzt die Mutter oder die Tochter eben heiraten.
Genau.
Und dann hast du als Spieler die Wahl, dass du da zustimmen kannst oder du kannst es halt kategorisch ablehnen. Was hast du da gemacht?
Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, da bin ich versucht, drum rumzukommen, um die Entscheidung einfach. Und da, glaube ich, kann man auch so einen Weg wählen, dass man da so ein bisschen drum rumkommt, aber bin immer noch nicht, also ich bin nicht auf Konfrontation gegangen gegen ihn, weil man ja weiß, dass wenn man auf Konfrontation geht, er erst recht auf einen absieht.
Okay. Ja, ich bin knallhart auf Konfrontation gegangen. Ich habe das einfach kategorisch abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, der kriegt auf keinen Fall eine der Frauen aus dem Haus hier und schon gar nicht irgendwie zur Ehefrau. Lisa, wie war das bei dir?
Ich habe ihn auch gefragt, ob er deppert ist. Also das war überhaupt, also ich bin auch komplett auf Konfrontationskurs mit ihm gegangen und ich war auch in diesem Moment ziemlich kontra gegen ihn, weil man hat ja eh nichts zu verlieren. Ich meine, man hat ja quasi schon seine Befehle gebrochen und hat ihm widersprochen, indem man halt den, der im Haus war, der von der Whitehill, wie heißt der denn nochmal mit Vornamen, den man eingebuchtet hat.
Ach so, ja, den Bruder.
Griff. Ja, weil man Griff halt eingebuchtet hat und ins Verlies geworfen hat und deswegen war da ja eh schon sauer auf einen. Und dann habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, jetzt gehe ich halt, jetzt mache ich alles gegen ihn.
Okay, dann bin ich jetzt ganz gespannt, wie es bei dir weiterging, Timo, wenn du ihn ja offenbar versucht hast zu besänftigen, weil danach kommt dann die Szene, dass der zu Roderick sagt, wir gehen jetzt mal in den Wald zusammen. Dann kannst du dich entscheiden, ob du noch eine Waffe mitnimmst oder nicht. Ich wollte sie mitnehmen, aber er hat sie mir dann trotzdem abgenommen. Ich glaube, das ist wieder so eine der Szenen, wo dir dann irgendwie suggeriert wird, du hättest jetzt irgendwie eine Entscheidung getroffen, aber im Endeffekt landest du eigentlich immer ohne Waffe im Wald. Und dann war es bei mir so, dass dort eine Figur, nämlich Arthur, auftauchte und dort gefoltert wird. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mir erst gedacht so, hä, wer ist Arthur? Habt ihr den sofort erkannt, wer das sein soll?
Also das, wie gesagt, ich habe auch das mit dem Schwert, bin ich nicht auf Konfrontation, habe es da gelassen. Also dann schließt sich da der Kreis und ich habe das gleich eigentlich verstanden, eben von den roten Haaren, dass es der ist von der, wo man angebandelt hat, von dem jetzt dann befreundeten Haus, genau, Elena. Dass man da, dass es der Bruder ist und dann war es ja irgendwie klar, weil der hat ja dann auch den Griff mitgestellt. Das war ja diese Bogenschützentruppe. Und ja, vielleicht nicht ganz erkannt, weil er war dann schon irgendwie so ein bisschen verunstaltet, aber das war dann irgendwie schon klar, dass Ramsay dann darauf kommt und deswegen auch nicht wirklich auf Griff eingeht, sondern dann typisch Ramsay halt schon zwei Schritte weiter gedacht hat, wie er einen dann wieder quälen kann mit sowas.
Ja, also der ist natürlich schon als Charakter mal aufgetaucht, der Arthur, aber der war irgendwie nie so präsent und es war auch dann einfach zu lange her schon, die ersten Episoden, dass ich jetzt in dem Moment sofort gewusst hätte, wer das ist. Das ist mir dann erst in dem Moment dann so nach und nach wieder gekommen mit so, ah ja gut, ja klar, die haben dir ja geholfen und deswegen sind die ja verbündet, die zwei Häuser, und der war ja so mehr oder weniger federführend damit und hat die Truppen von dem anderen Haus geführt. Aber im ersten Moment war ich etwas irritiert und war auch so ein bisschen so, ja, okay, das betrifft, also natürlich war das irgendwie schrecklich, was der da dem angetan hat, aber es betrifft mich jetzt erstmal nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, wer dieser Charakter ist. Lisa, hast du denn sofort irgendwie erkannt, wer das sein soll?
Ich konnte ihn eigentlich relativ gut einordnen. Okay. Also das ging eigentlich.
Ja gut, dann war das nur meine Dummheit. Aber man kann den irgendwie nicht retten oder sowas. Läuft immer darauf hinaus, dass der dann stirbt, ne?
Geh ich von aus, ja.
Timo, bei dir auch?
Ja, genau. Das war genau das Gleiche. Ja, wie gesagt, wer war ja, glaube ich, in der letzten Folge war das ja das Ende, wo man dann den Griff stellt, dass er vorkam. Deswegen war es irgendwie, es war schon halt so ein typischer Game of Thrones Move irgendwie. So ein bisschen Hoffnung aufgebaut und eine starke Truppe und zack, den Anführer von denen und dann noch der Bruder von der neuen Liebschaft irgendwie angekriegt. Und man hat ja dann in der Szene davor sogar eine Bettszene gehabt mit Elena. Habt ihr auch gehabt, oder?
Nee.
Was?
Ah, doch, ja, doch, also
das,
die war.
Aber das war doch danach.
Danach?
Danach war das.
Ja, gut.
Erstens ist es danach und zweitens war die so PG-12. Die habe ich nie wirklich als Bettszene wahrgenommen. Das war ja eher so ein bisschen, Techtelmechtel.
Ganz Game of Thrones untypisch eigentlich.
Eben, ja.
PG-12, was ist denn da los?
Ich gehe mal davon aus, dass das beim Spiel wahrscheinlich da wollte. Also, und andererseits ist es halt auch so, machen wir uns nichts vor, so mega toll schaut es halt grafisch alles nicht aus. Das hätte, glaube ich, sehr cheesy und fremdschämig werden können, wenn sie da versucht hätten, die Liebesszene einigermaßen, ja, oder beziehungsweise sogar noch eine Sexszene einigermaßen irgendwie sinnvoll einzubauen, dass man sich nicht irgendwie fremdschämen muss. Ich glaube, es war vielleicht die bessere Entscheidung,
das
einfach.
Nein, das ist ja auch manchmal noch bei The Witcher sehr unangenehm. Also, dann wäre es da wahrscheinlich wirklich in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne.
Gut, aber bevor es dazu kommt, das kommt nämlich tatsächlich später, Timo, das ist mir dann auch nochmal eingefallen gerade. Asher ist dann die nächste Szene. Der ist ja für Daenerys in die Schlacht gezogen und als Belohnung, das war, glaube ich, bei uns allen so, hieß es ja, okay, wenn du mir hilfst, hier Marine einzunehmen, dann kriegst du diese Second Sons, hießen die, glaube ich, ne? Diese Sellswords als Belohnung. Und das hat ja geklappt. Also ich glaube, das ist auch quasi Story-Kanon, dass das bei jedem klappt, dass man die Stadt einnimmt. Und dann tritt man das erste Mal wieder vor Daenerys. Und was, beziehungsweise da ist ja vorher noch was vorgefallen, was eben dafür sorgt, dass die Situation nicht so ganz eindeutig ist, was du ihr dann da sagst, wie das abgelaufen ist in der Stadt. Kriegst du das noch zusammen, was da passiert ist, Timo?
Ja, in der Stadt trifft man auf Beshkas alten, wie sagt man, Meister einfach?
Sklavenhalter.
Sklavenhalter, genau. Und ich habe ja auch dann sie davon überzeugt, ihn nicht umzubringen. Und ich weiß nicht, bei euch war es, glaube ich, auch so. Oder hat jemand den umgebracht?
Ich habe den umgebracht, aber selber. Also sie sagt ja so, ich weiß gar nicht, was die zwei Optionen sind. Entweder du machst es oder der Onkel macht es. Und dann habe ich aber irgendwie, Nee, nicht der Onkel, sondern der andere Typ, der da mit dabei ist. Der ja
der Befehlshabende so, von ja. Daenerys.
Und ich habe vor lauter Verzweiflung habe ich den falschen Knopf gedrückt, weil die Situation so angespannt war. Und dann habe ich ihn selber umgebracht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann musst du halt jetzt mit leben. So war das bei mir.
Aber ich denke, da führen die Stränge wieder zusammen. Und es ist einfach halt, unterm Strich gab es Probleme bei der Einnehmung halt in diesem Punkt. Und deswegen ist dann Daenerys auch irgendwie halt ein bisschen nicht so wohlgesonnen. Ich glaube, vorher spricht man das auch mit dem Onkel an. Und dann kann man, glaube ich, auch vor Daenerys entscheiden, ob man das von Bashka verraten will. Also der Daenerys, was da vorgefallen ist. Ich habe dann auch halt so drumherum geredet und einfach gesagt, ja, das war eigentlich alles okay und sowas. Aber da
passt.
Ihr hattet ja beide den Typen umgebracht, ne?
Ja.
Ja, nee. Weil ich hatte den nicht umgebracht.
Achso, ich dachte, Timo, du doch auch nicht, dachte
ich. Ich hatte auch nicht. Nee, Ach ich so. Hatte ihn nicht umgebracht.
Okay. Achso. Ja, dann erzähl doch mal, wie es bei dir war, Lisa.
Ich habe mich da eigentlich ganz gut rausgewunden. Ich habe dann gesagt, ja, dass jeder Krieg nicht nach Plan läuft. Dann meinte sie, ja, okay, stimmt eigentlich. Und dann war das Thema auch gegessen. Ja, genau.
Okay, ja, bei mir war es ein bisschen kritischer, weil, wie gesagt, ich habe ihn umgebracht und dann stehe ich halt eben vor der Wahl, ob ich Daenerys die Wahrheit sage oder sie anlüge über diesen Vorfall. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ihr die Wahrheit zu sagen. Was dann natürlich Bashka gegen mich aufbringt, weil die natürlich dann sagt, das soll nicht rauskommen. Und dann geht's aber noch in einem zweiten Schritt weiter, dass du dann eben sagen kannst, warum denn überhaupt der umgebracht wurde. Und dann kannst du dann noch sagen, ja, Bashka war halt meine Sklavin in der Stadt. Und dann finde ich es ganz interessant, dann tauscht sich, dann kehrt sich das Verhältnis, dass dann die Daenerys auf einmal Verständnis dafür zeigt und sagt, ja gut, ich finde es gut, dass du ehrlich zu mir warst und ich kann das zwar nicht tolerieren, dass du meine Befehle missachtet hast, aber ich kann nachvollziehen, warum, und deswegen erkenne ich das an, dass du gute Gründe dafür hattest. Und das heißt, dann im Endeffekt geht das auch wieder zusammen, weil ich denke, dieser Twist, dass sie halt sagt, ja, jetzt kann ich dir aber doch keine Armee geben von Sellswords, aber hier ist eine Kiste voll Gold, der ist wahrscheinlich bei euch auch wieder in beiden Fällen drin gewesen, ne?
Genau, bei mir war das so ein bisschen, Bitch-Move von ihr auf gut Deutsch gesagt, weil sie meinte so, ja, ihr habt das alles super gemacht, es war alles toll, aber ich brauche meine Sellswords selber, deswegen kriegt ihr jetzt was anderes. Und da dachte ich schon so, oh, das ist jetzt aber nicht die feine englische Art. Da war ich schon ein bisschen sauer. Also ich meine, sie ist ja sonst jemand, der immer so drauf pocht, dass man das sein Wort hält und eigentlich auch immer ihre Versprechen einhält. Und das fand ich so ein bisschen, da hat sie sich so ein bisschen sehr aus der Affäre gewunden. Also das fand ich nicht so nett.
Ja, ich habe auch eben, wie gesagt, so drumherum manövriert und dann auch bietet sehr an, dass der Onkel da bleibt. Und das war ja auch dann eigentlich ein super Angebot, dass man Verbündeten hat. Und deswegen war ich eher ganz glücklich, dass ich da nicht auf Konfrontation gegangen bin und auch unterm Strich halt Gold bekommen habe und den Onkel platziert habe sozusagen. Aber ich kenne von der Entscheidung, was ich gesehen habe, kann man auch schaffen, dass man nicht das Gold bekommt.
Aber ich frage mich, ob das so sinnvoll ist, dass der Onkel da ist, weil der Onkel ist ja schon ein echt wichtiger strategischer Verbündeter. Und wenn das Haus komplett ausgelöscht wird, bringt er ja auch keine Verbindung zu irgendwelchen Targaryen, was die nicht mal in Westeros sind. Und wo es ja auch noch nicht mal sicher ist, wann und ob sie rüberkommt. Also ich hätte mich wohler damit gefühlt, wenn der Onkel wieder mit mir nach Westeros gekommen wäre.
Aber das kannst du ja fordern.
Ja, aber es bringt nichts.
Achso, das klappt dann auf keinen Fall, oder?
Also bei mir hat es auf jeden Fall nicht geklappt, aber ich war jetzt auch nicht so vehement dahinterher. Aber ich habe halt schon einen Protest eingelegt und meinte, dass ich ihn zu Hause brauche und dass unsere Familie in Gefahr ist. Und dann wollte er aber unbedingt da bleiben, um diese Verbindung zu den Targaryens herzustellen.
Ja, ich habe dann schon eher diese Argumentation von ihm nachvollziehen können, wo er sagt, ja, ich bleib halt hier und es ist quasi so, wenn die dann mal mächtig wird, oder ist ja eigentlich jetzt schon relativ mächtig, dann ist es das Beste, was uns passieren kann, wenn wir eben dort einen am Hofstaat haben und so. Deswegen, weil ich mir jetzt gedacht habe, also dieser eine Onkel wird jetzt auch nicht das entscheidende Zünglein an der Waage sein, wenn der jetzt noch mit rüberkommt oder nicht, weil die so eine Armee ist ja viel wichtiger, als ob jetzt der eine Onkel da bleibt oder nicht. Und dann habe ich tatsächlich auch das so gesehen, dass der als quasi Berater bei der Königin da wertvoller ist, als wenn er jetzt mit mir im Schiff wieder zurückfährt nach Westeros.
Ja, aber der Onkel wäre ja eigentlich einer der Entscheidungsträger gewesen, deswegen wäre er ja schon entscheidend. Also er ist ja jetzt nicht irgendwie ein Fußsoldat, den man da lässt, er ist ja schon jemand, der ziemlich hoch in der Rangordnung der Familie steht.
Ja, das stimmt. Timo, hast du irgendwie versucht, den mitzunehmen?
Nee, gar nicht. Ich habe dann wirklich eben gedacht, besser ich gehe mit ihr halt nicht auf Kriegsfuß und willige alles ein und krieg unterm Strich irgendwie noch Gold raus und platziere den, als dass ich irgendwie irgendwas gegen sie sag und dann ohne Gold und mit meinem Onkel im Schlepptau abtingel, ohne irgendwas davon gewonnen zu haben.
Was jetzt sehr interessant wäre, ist dieser Aspekt, den du angesprochen hast, dass wenn man es wirklich nicht schafft, dieses Gold zu bekommen, wie dann die Geschichte mit den Pitfightern weitergeht. Also ob man die dann einfach durch seine kämpferische Art, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, überzeugt oder ob man die dann gar nicht bekommt. Oder also da wäre ich jetzt mal sehr gespannt, wie das geht. Aber das hat dann scheinbar bei keinem von euch so hingehauen, weil, oder es ist hingehauen, also es hat ja bei euch geklappt, dass ihr das Gold bekommen habt. Wie war das mit den Pitfighters? Man kämpfte dann gegen diesen einen?
Gegen Bloodsong.
Genau. Habt ihr dann am Ende den umgebracht, Lisa?
Nö. Ich habe den nicht umgebracht. Also das war einfach der Grundgedanke so, ich kann jeden Kämpfer gebrauchen und der scheint ja schon ziemlich gut da drin zu sein. Und dieses sinnlose Blutvergießen, ach, das ist halt auch immer. Also die Leute waren deswegen nicht von mir beeindruckt. Also das habe ich dann auch oben links so in dieser Sprachnachricht bekommen, dass ich die Leute halt nicht wirklich beeindruckt habe. Aber das war es mir dann wert. Die haben mir trotzdem gefolgt und haben mir zugeklatscht. Also das hat scheinbar, konnte ich den mit meinem Kampfstil trotzdem beeindrucken.
Das war halt ein bisschen merkwürdig, weil du kämpfst dann halt gegen den. Dann war es bei mir so, dass ich immer so Sprüche gesagt habe, wie so, ja, ihr müsst gekämpft für das größere Gute und oder nicht das größere Gute, also the greater good und sowas und so für was Höheres, für was wie als nur euch hier so sinnlos aufs Maul zu haben, weil das irgendwelche Sklavenhalter halt wollen. Und dann waren die halt immer so voll dagegen und der andere hat gesagt so, ja, was will denn der hier so, der will, dass wir auf irgendeinen fremden Kontinent fahren, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben und dort für ihn seine Schlachten kämpfen und sonst was. Und dann habe ich den auch überleben lassen, den anderen, den ich besiegt habe, und dann war das halt auch so, ja, the Pitfighters are not impressed und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hast du jetzt völlig in den Sand gesetzt, diese Aktion. Und dann war ich aber auch überrascht, dass die dann am nächsten Tag alle voll überzeugt halt bei dir beim Schiff auftauchen. Und das war so ein bisschen wie, okay, das ist jetzt wieder dieser Moment, wo Telltale das halt so hindreht, damit es dann in der Story sinnvoll weitergeht. Timo, wie war das bei dir mit den Pitfighters?
Ja, bei mir war es genauso wie bei Lisa. Und das fand ich auch irgendwie so ganz untypisch für Game of Thrones, weil normalerweise wäre das so eine Szene, wo sie dann einfach die rüber abhauen, wenn du ein bisschen Schwäche zeigst. Das fand ich auch sehr komisch.
Ja, das war irgendwie, also da hat man einfach gemerkt, okay, jetzt drehen sie es halt so hin, damit es dann wieder passt, aber gut. Mira ist die nächste Szene, obwohl die in der Sequenz gar nicht so viel vorkommt, beziehungsweise in der ganzen Episode hat die eigentlich relativ wenig Screentime, wie man so schön sagt. Die trifft ja nochmal auf Cersei und Tyrion sitzt ja auch mittlerweile im Knast oder im Kerker. Und die Cersei sagt dann zu dir, ja, du musst mir jetzt helfen, den irgendwie auszuhorchen und dann kann ich dir vielleicht auch helfen. Und ich fand, das war so eine schwierige Entscheidung, weil man ja einerseits irgendwie jedes bisschen Hilfe gebrauchen kann, aber andererseits weiß man bei Cersei ja auch, dass sie eigentlich immer ein doppeltes Spiel treibt. Und deswegen fand ich das eine extrem schwere Entscheidung, jetzt zu entscheiden, was ich da irgendwie mache. Also ob ich jetzt Tyrion aushorche oder nicht. Timo, für was hast du dich denn da entschieden?
Also ich war irgendwie die ganze Episode so fast so schwächlich irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe ja auch den Bloodsong verschont. Und bei der Szene war es genauso, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, Tyrion, wenn man in der Serie, geht es bei dem ja auch danach bergab und kann eigentlich ja gar nicht mehr helfen, also einem dann selber. Und da dachte ich, okay, halte ich mich erst an Cersei. Habe dann auch versucht, die Sachen aus ihm rauszuquetschen, aber habe da so glorreich versagt in den ersten Sätzen gleich, dass der halt schon irgendwie sofort draufkam. Ja, aber bist eh von ihr geschickt worden, weil du hast ja den Wein aus ihrer Kammer mit und habe ich mich auch verplappert und habe gemeint, Marjorie hat mich geschickt und lauter solche Geschichten halt. Und dann war es eigentlich schon wieder schnell vorbei, dass die Wache reinkam und mich wieder rausgezerrt hat.
Ja. Glorreich versagt ist übrigens auch ein schönes Paradoxon als solches. Lisa.
Ich hatte auch das Gefühl, ich habe es komplett in Sand gesetzt. Also aber auch so unabsichtlich, weil ich hatte so eigentlich den Hintergedanken, okay, Cersei hat mir angeboten, dass sie den rivalisierenden Menschen in King's Landing da umbringt, der halt der Dicke, der auch an den Wald will. Und weil sie den eh nicht mag, und dann dachte ich so, ach, wenn sie den eh nicht mag und so, dann könnte es ja eigentlich, vielleicht ist es ja quasi eine Win-Win-Situation für uns beide. Und habe halt so ein bisschen strebend auch zugesagt, aber als ich dann bei unten im Kerker war, dann, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich habe jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war dumm und war falsch, weil ich wusste halt auch zwischendurch gar nicht, was ich sagen sollte und egal, was ich gesagt habe. Da erstens hat mich Tyrion sofort durchschaut und auf der anderen Seite stand draußen noch Lucan, egal, die Wache stand draußen noch und der hat mich dann auch sofort rausgezerrt. Also ich hatte so das Gefühl, ich habe das komplett in den Sand gesetzt. Ich habe irgendwie von ihm nichts, ich habe nichts rausgefunden über Tyrion. Ich habe nicht irgendwie die Königin auf meine Seite bringen können. Das war ein komplettes Desaster.
Ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, da kann man irgendwie gar nicht gewinnen, weil sowohl Cersei als auch Tyrion beide solche Charaktere sind, die immer irgendwie sofort sowas durchschauen, wenn sie irgendwie ausgetrickst werden sollen. Und da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, das fühlt sich halt wirklich so wie jemand, wie der jetzt so in den Spielball zweier starker Fronten geworden ist. Und in dem Fall kannst du eigentlich nur verlieren, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Aber bei mir war es auch so, ich habe dann auch relativ schnell irgendwie gestanden bei Tyrion, dass ich geschickt wurde und habe dann noch versucht, so über dieses so, ja, aber du kannst mir ja trotzdem was sagen und so. Und, das hat dann aber halt auch nicht wirklich geklappt. Und Das war dann auf jeden Fall so eine Szene, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, hier wird es jetzt auch nicht entschieden, wie es jetzt weitergeht dann.
Aber ich habe ihm nicht direkt gesagt, dass er mich geschickt hat. Ich glaube, ich habe einfach gar nichts gesagt.
Ja doch, ich habe es dann schon, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hilft das ja noch wenigstens, wenn man Ehrlichkeit zeigt oder dann irgendwie Mitleid hat und dir dann sagt, okay, nee, dann sage ich dir was, damit du ihr was sagen kannst. Es wäre ja auch möglich, dass er dann dir was Falsches sagt oder sowas, dass er quasi wieder eine Finte gegen die Cersei ausspielt oder sowas. Also, aber gut, vielleicht habe ich in dem Moment auch gar nicht so weit gedacht und einfach nur in Panik irgendwas gedrückt, wie es halt meistens so
ist. Aber bei mir hat das sogar ein paar Namen gesagt, noch so am Schluss irgendwie, aber halt so die Standardnamen, irgendwie Bronn und noch ein paar andere. Aber auch so im Weggehen, während die Wache schon dabei war. Das war halt, da, wie du schon sagst, so, das ist eh nichts wert, weil kannst du es aus dem Sack, er sagt halt jetzt irgendwelche Namen und fertig.
Gut, irgendwann zwischendrin tauchte auch nochmal die Story vom Tuttle auf, aber da ist gar nicht so viel passiert irgendwie, finde ich, außer dass halt so ein bisschen gekämpft wurde, oder? Oder habe ich da irgendwas Relevantes jetzt übersehen noch?
Ihr habt doch aber Finn mitgenommen, oder?
Ja, der stirbt bei mir.
Ja,
aber
bei mir
auch.
Aber
das fand ich nie wirklich sympathisch und ja gut, der stirbt, das ist dann einer.
Also das Wichtigste ist ja eigentlich in dem Punkt, dass diese wie heißen die nochmal? Die sind keine White Walker, diese Whites? Wits? Diese wieder auferstandenen Körper,
ja.
Dass die auftauchen und einen angreifen. Und dass man halt die Schwester von nicht Finn, der andere, der Whiteling.
Ich weiß, wen du meinst, ich bin aber auch gerade blank. Also der, den man dann zwar sie verraten kann, ob er ein Whiteling ist oder nicht, und wenn man es nicht macht, dann kann man ihn mitnehmen, und weil man dann mal den Ortskundigen dabei hat. Cotter, genau, richtig.
Cotter.
Genau. Ja, und dass man Cotters Schwester trifft und mit ihr ein bisschen jagen geht und dann angegriffen wird und dann quasi zusammen mit den beiden Richtung Northgrowth flieht. Weil da ist ja immer noch irgendwas, was man finden will, was ich immer noch nicht einordnen kann.
Ja, aber das war im Grunde, gut, klar, Finn stirbt, aber im Grunde ändert sich bei dem an der grundsätzlichen Situation nicht, das wollte ich sagen. Weil der ist halt weiterhin North of the Wall und ist auf dem Weg und auf der Suche nach diesem Northgrowth. Und da hat sich jetzt, da ging es ein bisschen weiter, aber es hat sich jetzt für mich, finde ich, nichts Relevantes für die Story weitergegeben. Ne?
Das stimmt.
Gut. Dann kommt die große Auflösung, auch einer der Momente in der letzten oder vielleicht sogar in der vorletzten Episode schon, nämlich dieses, hey, es gibt bei den White Hills einen Verräter.
Ich muss kurz dazwischen grätschen, weil wir haben eine wichtige Sache vergessen, nämlich eine der großen Entscheidungen dieser Episode war, ob man versucht, Ramsay zu erstechen oder die Kehle durchzuschneiden.
Ja,
und die Entscheidung, die er trifft, ist ja auch noch eigentlich ziemlich relevant, weil Ramsay sagt ja, dass er nicht mehr in diesen Konflikt zwischen den Häusern eingreift, dass er keine Seiten mehr wählen wird, sondern dass er quasi nur noch zusehen wird, welche Familie überlebt und welche am Schluss noch dastehen wird. Ob die White Hills oder die Forresters diesen Konflikt überleben werden. Aber er wird halt nicht mehr eingreifen und keine Seite mehr wählen. Das ist ja eigentlich schon ziemlich relevant, weil die White Hills haben ja immer sehr auf seine Unterstützung gehofft.
Ja, aber da weiß ich auch immer nie, was man davon halten soll, ob das dann wirklich ob das jetzt was ist, was er halt sagt, in der Hoffnung, dass die sich dann gegenseitig zerfleischen und am Ende schlägt er sich auf die Seite des Gewinners oder so.
Weiß man ja, nicht. Das ist ja sein Plan. Also. Hat er ja auch so gesagt.
Okay, ich habe aber auf jeden Fall nicht versucht, ihn zu erstechen.
Weil ich hab's versucht.
Und, was passiert dann?
Nichts.
Nichts. der knockt einem um. Aber er ist, es wird angemerkt, dass er beeindruckt von einem ist.
Ach so. Ramsay will remember this. Ja.
Nee. Ramsay was impressed.
Oh, okay. Immerhin, ja. Ja gut, stimmt, das ist mir völlig durch die Lappen gegangen in der Moment. Aber ja, muss man halt auch nochmal abwarten, wie sich das dann weiterentwickelt. Also ob jetzt dieser Angriff da wirklich was gebracht hat oder ob das halt auch eher für dich als Spieler so, naja gut, ich habe es wenigstens probiert. Aber es ist ja eigentlich auch, das ist ja dann wieder das Problem. Man weiß ja, dass Ramsay in der Situation nicht sterben kann, weil er ja quasi im Kanon sowohl der Bücher als auch der Serie weiter existiert, ne?
Genau, deswegen habe ich auch einfach versucht, ihn mal zu erstechen, einfach so, um zu gucken, was passiert. Das war tatsächlich, also ich war mir hundertprozentig sicher, dass er nicht sterben kann, weil er noch eine Aufgabe hat in der Serie und da weiter existiert. Und ich glaube nicht, dass Telltale sich rausnehmen würde, da irgendwie von der Storyline abzuweichen. Aber ich wollte einfach mal gucken, was passiert.
Okay, aber es ist ja dementsprechend auch eigentlich wenig Spektakuläres passiert, weil wahrscheinlich, ich habe das Messer fallen lassen und bei dir ist es dann wahrscheinlich so, dass er dir halt das Messer dann aus der Hand schlägt und.
Genau, der boxt einmal gegen dein Bein und dann fällst du um.
Ja. Gut, aber dann kommen wir jetzt zur Verräter-Story. Und zwar bist du dann mit Roderick da und dann kommt deine Schwester und die sagt, ich habe etwas gesehen und ich glaube, aufgrund dieser Sache, die ich gesehen habe, und ich glaube, sie hat auch diesen Brief schon mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich, wer der Verräter bei uns im Haus ist. Und sie möchte aber, bevor sie dir das sagt, erst ein Versprechen abbringen, nämlich, dass du den Verräter auch mit dem Tod bestrafst. Und Timo, wie hast du darauf reagiert, als sie dieses Versprechen von dir eingefordert hat?
Ich habe gesagt, ich bringe ihn um, aber ohne groß nachzudenken, ob das irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Und auch, aber trotzdem mit dem Hintergedanken, dass ich es eh nicht dann machen muss, bloß weil ich es meiner kleinen Schwester so aus dem Affekt heraus irgendwie bestätige. Deswegen war das auch wieder so, ja, ich bringe ihn um und dann gucken wir mal weiter.
Oha, ich weiß ja, dass du in echt auch eine kleine Schwester hast. Also so gehst du mit Versprechen gegenüber deiner kleinen Schwester um.
Ja. Ja, wenn wir drüber reden, wen wir umbringen, das ist dann schon handfester, aber jetzt im Spiel.
Okay, alles klar. Lisa, was hast du da gemacht?
Ich habe auch versprochen, ihn umzubringen, aber auch schon eigentlich mit dem Hinterkopf, dass Verrat in dieser Welt eh mit dem Tod bestraft wird und man eigentlich keine andere Wahl hat, als ihn hinzurichten. Mhm. Und ich war mir eigentlich auch schon von Anfang an klar, dass wenn der Verräter rauskommt, werde ich ihn hinrichten. Also okay. Deswegen war es für mich ein leichtes Versprechen.
Okay, und dann lass jetzt mal die Bombe platzen. Wer war bei dir der Verräter, Lisa?
Bei mir war Roiland der Verräter. Okay. Der Master of Arms ist es, glaube ich.
Okay, und das war auch nicht der, den du ausgewählt hast, ne? Als deinen quasi Stellvertreter.
Oder? Genau. Den habe ich ja quasi mal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich habe ihn erstens, also in der ersten Folge habe ich ihn nicht als den Vertreter gewählt und ich habe ihn auch, als man zu den White Hills fährt, dagelassen im Schloss.
Ach so, dann habe ich es verwechselt. Weil bei mir war es ja so, ich habe den Duncan gewählt und dann war der Roiland natürlich vor den Kopf gestoßen. Und da dachte ich mir, gut, dann ist der halt jetzt deswegen bei mir zum Verräter geworden. Timo, du hast auch den Duncan gewählt, oder?
Also ich hatte als Hand hatte ich den Roiland. Das war ja meine Argumentation, damit der Roiland nicht irgendwas Dummes macht. Und dann hat es bei mir auch der Duncan verraten alles.
Okay, also dann war das quasi bei dir anders, ne? Weil je nachdem, für welchen du dich als Master entscheidest.
Als Hand.
Als Hand. Aber du hast doch auch noch
mal. Master ist ja noch mal ein anderer.
Ah, okay.
Das ist ja der Master einfach.
Das ist der mit der Kette und der die Verletzten behandelt. Das ist ja nochmal jemand anders.
Stimmt, ja.
Die Hand Kastellar wälzt aus, ja. Oder ja. Irgendwie sowas.
Ja, nee, war absolut mein Fehler, habe ich jetzt irgendwie falsch in Erinnerung gehabt. Also das heißt, tatsächlich gibt's hier einen Unterschied, aber im Grunde ist der auch nicht so relevant, weil man wählt halt einen der zwei Charaktere aus und der eine wird dann deine Hand und der andere automatisch der Verräter, wenn ich das jetzt richtig irgendwie in der Schnelle der Zeit überblicken kann, oder?
Ich glaube, es sind noch ein paar andere Entscheidungen mit da drin. Also irgendwie, ich glaube, wen du auch noch zurücklässt, wenn du zu den White Hills gehst, ist noch entscheidend. Und ich glaube, noch eine andere Entscheidung, aber das bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber es ist nicht, aber das ist, glaube ich, die ausschlaggebendste ist diese, wer ist deine Hand, wer ist nicht deine Hand, Entscheidung.
Okay. Und wie war das jetzt dann mit eurem Versprechen? Also, Timo, hast du dann ihn umgebracht, weil du es ja deiner Schwester versprochen hast?
Also ich habe dann auch wieder halt, also was Lisa auch gesagt hat, so, oder was du ja auch sagst, also wenn jemand was verrät, und das war ja schon in einer der ersten Szenen mit denen auf die Mauer schicken, so dann musst du halt eigentlich zum Schwert greifen, weil sowas halt einfach bestraft werden muss, aber dann war es halt wieder so, okay, er hat irgendwie so Informationen und irgendwie dachte ich mir, okay, wenn er jetzt schon den Draht hat, dann können wir jetzt ihn dazu zwingen, normalerweise halt, dass er noch irgendwelche Falschinformationen rauslässt oder sowas. Also ich habe schon gedacht irgendwie, es wäre jetzt irgendwie so stumpf, ihn umzubringen, auch wenn ich es versprochen habe, ja klar, aber irgendwie kann ich ihn ja bestimmt auch wieder nutzen. Also ja, das war eher dann, ich lasse ihn mal am Leben und packe ihn in den Kerker, genau wie bei Griff auch halt.
Der Gedanke, ihn quasi umzudrehen und halt Doppelagenten aus ihm zu machen, sprich, dass du ihn absichtlich halt falsche Informationen fütterst, um den Feind zu desinformieren, das wäre natürlich ein naheliegender Gedanke, aber ich habe ihn dann auch einfach schnell an Ort und Stelle umgemurkst. Und, okay.
Ja. Ich dachte, das geht alles ein bisschen zeremoneller zur Sache, irgendwie so wie halt in der Serie Underworld zum Beispiel, dass dann wenigstens auf einem Block und Kopf ab, aber der hat ja einfach nur so zugestochen. Das war so ein bisschen so, huch,
echt?
Der okay, so kann man es auch machen, aber wenigstens hat er es selber gemacht.
Ja. Nee, der nimmt einfach tatsächlich das Schwert und sticht ihn an Ort und Stelle noch ab. Also ja, stimmt. Es gibt ja auch gar keinen irgendwie Prozess oder sowas im Grunde, dass der aber gut, der gibt ja auch sofort alles zu. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, man muss jetzt erstmal rausfinden, was passiert ist, sondern der geht ja auch relativ offensiv damit um und sagt, ja, das habe ich auch quasi absichtlich gemacht, weil du führst hier das ganze Haus in Grund und Boden und ruinierst alles und deswegen hatte ich meine Gründe und dann gibt's ja auch wenig zu diskutieren, weil er gibt ja selber zu, dass er das war. Und und dann ist es so, dass da dabei rauskommt, dass ja ein Gefangenaustausch mit Griff ansteht und da erfährst du dann, dass das ein Hinterhalt werden soll. Also dass bei diesem Gefangenaustausch, der ja eigentlich mehr oder weniger so unter weißer Flagge stattfinden soll, also sprich, keiner wird dort irgendwie den anderen angreifen und es ist quasi so dieses geheiligte Kriegsrecht, in Anführungsstrichen, wenn Gefangene ausgetauscht werden, dann wird es nicht missbraucht. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen, nämlich was machst du da? Du kannst entweder Asher, der jetzt mittlerweile ja auf dem Weg zu dir ist mit dem mit der Armee über den Seeweg, kannst du warnen, du kannst irgendwie den Truppen befehlen, dich auf den Krieg zu vorbereiten. Also sprich, verbarrikadiert euch ein und verstärkt die Mauern und was weiß ich was. Oder du kannst halt zur Küste reiten. Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung irgendwie relevant ist, aber Timo, was hast du dich denn da entschieden?
Ich bin zur Küste geritten. Und mit dem Gefangenenaustausch, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich dachte, dass die Info dann, was rauskam, ist, dass Asher landet und dass die White Hills auf ihn warten werden. Und dann kann man sich, also konnte ich mich entscheiden, ob ich mich einigle, hinreite und bin dann halt hingeritten. Also bei mir war das so.
Okay. Roiland hat doch auch Griff freigelassen. Der war ja schon irgendwie geflohen. Die Mutter kommt ja rein und sagt, oh mein Gott, er ist weg.
Aber, okay, ich habe, aber irgendwas war doch da mit dieser Warnung, dass dieser Hinterhalt dass der Gefangenenaustausch ein Hinterhalt werden soll.
So ja, irgendwie. das war, glaube ich, so, die Mutter, also wenn ich mich recht erinnere, war das so, die Mutter kommt rein, sagt, Griff ist weg und Roiland sagt in diesem Atemzug, ja, das wäre eh ein Hinterhalt gewesen.
Okay, dann habe ich mir das falsch notiert.
Aber bei euch war Roiland doch der Verräter, oder? Also.
Ja.
Okay, das ist echt verzwickt. Bei mir, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Wort verloren wurde über den Gefangenenaustausch. Bei mir einfach nur, das wird ein Hinterhalt, Ashers Landung und wir müssen da was tun. Das ist echt komisch.
Ja, weil Griff war ja auch irgendwann frei. Der muss ja auch in irgendeinem Punkt freigekommen sein.
Ja, das stimmt.
Es gab auch tatsächlich keinen Gefangenenaustausch. Also beziehungsweise, das war wirklich so, dass ich das falsch interpretiert habe, dass ich dachte, das wäre quasi noch der Hinterhalt. Aber der Hinterhalt ist wirklich das, wenn Ash ankommt. Also, ja. Gut, und dann ist es so, natürlich, ich glaube, egal für was man sich da entscheidet, es ist natürlich dann doch dieser Hinterhalt, wenn Asher da ankommt, und dann wirst du dort angegriffen und lange Rede, kurzer Sinn, es wird halt ein bisschen hin und her gekämpft, aber ich glaube, das ist auch irgendwie nur Show und am Ende läuft alles auf die Entscheidung hinaus, dass du dich entscheiden musst, wer überlebt, Roderick oder Asher. Ich glaube nicht, dass man es schafft, beide durchzubekommen. Oder weißt du da irgendwie was, dass man es doch irgendwie hinbekommen könnte, Timo?
Nee, das ist ja eigentlich nur so eine 50-50-Entscheidung. Und ich habe dann auch tatsächlich den Roderick zurückgelassen und den Asher dann gerettet. Aus dem Grund, dass er halt die Armee befehligt. Und deswegen wichtiger ist irgendwie, weil wenn ich Roderick weiterlasse, dann werden die Typen wahrscheinlich auch irgendwie dann keinen Bock mehr haben auf ihn. Obwohl ich da auch wieder so mal das wieder auslegen kann, okay, wenn du Asher opferst, dann sehen die das halt als nobel an und folgen dann dem Haus Und genauso gut könnten die jetzt sagen, okay, irgendwie Asher ist entflohen und so einem Feigling wollen wir nicht folgen. Also da bin ich noch gespannt, wie das dann wieder zusammengeführt wird. Aber ich habe Asher gerettet.
Ja, ich glaube, eine richtige Entscheidung gab es da auch nicht, weil ja, du hattest recht, ich habe mit derselben Entscheidung auch Asher gewählt, weil ich dachte, okay, dann die Pitfighter folgen mir dann nicht mehr. Aber auf der anderen Seite verlierst du ja quasi die Glenmores als Verbündeten, wenn Roderick stirbt, weil er der verbindende Aspekt war zwischen den beiden Häusern. Asher hatte ja mit denen überhaupt nichts an Hut. Aber das ist mir auch erst im Nachhinein eingefallen. So dachte ich so, verdammt. man verliert ja trotzdem irgendjemanden. Aber bei den Glenmores kann man, glaube ich, einfach noch damit hoffen, dass da irgendwie so ein bisschen die Verbindung immer noch da ist, weil die sich mehr dem Haus zugehörig fühlen. Und
der gemeinsame Hass gegen den Feind, gegen den gemeinsamen Feind vielleicht. So.
Da kannst du ja bei den Pitfightern nicht so ganz drauf hoffen. Ja.
Halt, aber was mir jetzt noch gerade einfällt, Asher hatte doch mit der Tochter von den Wild Hills diese Liebschaft. Also da ergibt sich ja ein neues verbindendes Element jetzt auf einmal zum Feind.
Ja, stimmt. Ja, oh.
Oder?
Und, ja, da hast du recht. Vor allem glaube ich auch nicht, dass das irgendwie schon gestorben ist, diese Verbindung, diese Leidenschaft zwischen den beiden. Ich glaube, da könnte sogar noch was gehen.
Nee, es gibt zumindest einen Ansatzpunkt, wo die zwei mehr oder weniger vielleicht in Kontakt treten könnten, die beiden Häuser, also wo sich mehr oder weniger, ich sag's mal, Hinterzimmerdiplomatie ergeben könnte. Also ganz kurz noch zur Erklärung, also bei mir war es auch so, oder das heißt war so, ich habe mich auch so entschieden, dass ich halt Roderick hab sterben lassen. Ja, war irgendwie eine blöde Entscheidung, weil man da irgendwie, glaube ich, beides eigentlich nicht gerne macht, aber bei mir war es halt auch so dieses, okay, der eine ist halt noch so der gestellte Kämpfer, der jetzt irgendwie aus dem Auslandseinsatz zurückkommt und der erschien mir halt in dem Moment für den Krieg als ein geeigneter Anführer, als der Roderick, der ja doch immer geschwächter Invalide ist und der ja eh immer Probleme hatte, seine Autorität zu verteidigen und zu rechtfertigen. Deswegen.
Aber Asher hat einen Pfeil im Bein. Der ist jetzt auch gehandicapt.
Okay, ja, das stimmt. Aber ich glaube, der ist trotzdem nicht ganz so kaputt wie der Roderick.
Das stimmt.
Aber wie gesagt, es ist wieder so eine Diskussion, wo man irgendwie beide Seiten eigentlich nachvollziehbar verargumentieren kann, dass man halt sagen kann, ja gut, hier, das war das verbindende Element zu den Verbündeten und hier hat sich da was ergeben und nein, jetzt gibt's ein neues Element zu dem Feind und also man kann da im Grunde eigentlich beide Entscheidungen relativ gut nachvollziehen, wenn man das so getroffen hat. Ich glaube, ich fand es auch ganz interessant. Ich meinte im Abspann dann gesehen zu haben, es wäre wirklich relativ 50-50 gewesen von der Entscheidung, die Leute getroffen haben. Also es ist eher, glaube ich, jetzt eine statistische Irrwitzigkeit, dass wir hier mit drei Leuten die dreimal die gleiche Entscheidung getroffen haben. Ne?
Ja, ich mache immer einen Screenshot von den Entscheidungen und bei mir waren es halt 52%, die sich genauso entschieden haben. Also wir sind in der leichten Mehrheit.
Ja, aber 52% ist jetzt wirklich nicht die Masse. Das ist ja statistische Messungenauigkeit wahrscheinlich. Sogar.
Das stimmt.
aber es war tatsächlich interessant, ne? Dass wirklich an der Stelle die Leute sich dann halt echt 50-50 entscheiden. Also 52-48, aber das sagt sich halt nicht so schön, Lisa. Ja. Aber korrekt ist es natürlich.
Ja, aber bei mir war halt auch, wie gesagt, bei mir ist es auch ein bisschen Bauchentscheidung gewesen, weil ich Asher als Charakter irgendwie immer ein bisschen cooler fand als Roderick. Einfach weil ich mag die Person einfach gerne, so wie sie geschrieben ist. Und er hat halt irgendwie sowas Freches, Wildes und das mochte ich halt irgendwie ganz gerne. Und hat das bei mir auch irgendwie so reingespielt, dass ich den noch nicht so gerne gehen lassen wollte, wie jetzt zum Beispiel Roderick.
Ja, verstehe ich auch. Das Einzige, was ich Telltale, ich hoffe, das kommt noch immer noch übel nehme, ist, dass es halt zwischen Asher und Beshka immer noch nicht funkt. Oder vielleicht möglicherweise funkt, aber es passiert halt nichts so.
Aber mir ist beim Spielen aufgefallen, dass sie ihn die ganze Zeit Little Brother nennt.
Das vielleicht ist natürlich schon ein Killer für die Libido, das kann ich schon irgendwie
vielleicht nachvollziehen. Ist sie auch komplett in der Sister Zone, man weiß es nicht. Also
ja, trotzdem, also vielleicht haben sie mich da auch einfach in den letzten Spielen völlig auf die falsche Fährte gelockt, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, da wäre was. Und ich frage mich tatsächlich, das ist mir nicht genau aufgefallen mit diesem Little Brother, warum nennt sie ihn denn Little Brother? Weiß man
das? Naja, er ist ja schon kleiner als sie, rein körperlich von der Länge her.
Ja, gut, aber ja, deswegen, dann kann sie ihn ja auch Little Man nennen oder sowas. Aber, nee. Aber naja, Brother ist, also ich weiß, es ist so komisch, weil Brother kann natürlich auch einerseits sowas, so ein Hey, Brothers in Arms und sowas. Das ist ja auch so ein die Waffenbrüder und sowas. Das muss ja unbedingt nicht mal sowas Abwertendes heißen, so kleines Brüderchen. So.
Ja, aber was mir auch, worüber ich auch gestolpert bin, da unterhalten sie sich über das Gold und Asher sagt sie, also die sind da gerade bei den Pits und dann sagt er zu ihr, wenn ich sterbe, gehst du dann nach Westeros für mich? Und sie steht dann nur so, nee, ich würde dein Geld nehmen und erstmal schön ins Bordell laufen. Da dachte ich auch so, okay, was macht sie im Bordell? Und gibt es solche Bordells dort? Vielleicht passiert deswegen nichts zwischen den beiden, man weiß es nicht.
Ach so, okay. Ja, ist echt schwierig. Also ich hätte es mir einfach gewünscht, weil ich finde, die zwei passen halt so gut zusammen.
Ja, und es wäre halt auch echt witzig. Also ich hätte da auch, ich würde das auch gerne sehen.
Ja, dann sind wir uns da einig, dass das auf jeden Fall in der 6. Episode drin sein muss.
Wir fordern das einfach ein.
Ja, gut. Timo, wie ist denn bei dir noch mit deiner Entscheidung? Hast du es bereut oder kannst du die erst, kannst du einen educated Opinion dir erst formen, wenn du dann weißt, wie es ausgegangen ist, was es für Konsequenzen hatte, deine Entscheidung?
Also das fand ich gerade so gut halt, weil du sagst bereuen. Ich hatte es ja auch wie Lisa, dass ich irgendwie bei Tyrion drin war und einfach alles bereut habe, was ich halt gesagt habe. Und das war aber so gut bei der Folge. Das habe ich ja bei den letzten, vor allem glaube ich bei der letzten so angekreidet, dass halt die Entscheidungen so deutlich waren, dass man immer, glaube ich, wusste, ja, ist ja eigentlich logisch, dass ich das wähle. Und das war halt, fand ich diesmal richtig stark, dass halt eben diese 50-50-Entscheidungen kamen. Und das war irgendwie das wieder, wo es für mich jetzt wieder geglänzt hat, die Episode, weil ich halt irgendwie wieder so das Gefühl hatte, ich bin in dem Universum und da ist es halt echt ruppig. Und wenn ich da irgendwie nicht genau weiß, was ich tue, dann habe ich eigentlich schon vollkommen verloren. Und das fand ich diesmal richtig gut, außer eben halt dieses mit dem Blood-Song, mit dem, dass man schont und dann trotzdem die Folgen. Das war so, das fiel wegen raus, aber sonst fand ich es eben richtig gut wieder. So dieses, also ich habe mich wirklich manchmal überfordert gefühlt vom Bildschirm und das war irgendwie richtig so Game of Thrones-Feeling dann wieder dadurch. Deswegen bereut habe ich fast alles.
Wie immer. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass in dieser Episode halt eigentlich so zwei Storystränge so übermäßig viel stärker waren als die anderen. Also der von Asher und der von Roderick waren so, also jedenfalls so, wenn ich jetzt mich so an die Episode erinnere, sind die halt so überpräsent. So die anderen beiden, also Myra und das nördlich der Wall ist halt so komplett runtergefallen, finde ich.
Das fand ich nämlich auch, weil wir haben ja in den letzten Episoden noch irgendwie groß drüber spekuliert, was denn endlich dieser Northgrove ist und was da wohl sein könnte und ob das dann die Rettung für das Haus ist und so. Und da war dann irgendwie in der Episode, hat man das Gefühl gehabt, sie wissen eigentlich selber nicht, was das ist und deswegen lassen sie jetzt diesen Storystrang so langsam versanden irgendwie, ne? Weil im Grunde geht's ja jetzt aufs Finale zu. Mhm. Und da hätte ich jetzt irgendwie gedacht, das nimmt jetzt mehr irgendwie Raum ein.
Ja, vor allem, das wurde ja so als die Rettung der Familie verkauft. Eben, und ohne das können sie nicht überleben. Und also ich meine, da muss ja jetzt in der nächsten Episode verdammt viel passieren. Die müssen erstmal hinkommen, dann müssen sie rausfinden, was da drin ist. Dann müssen sie damit wieder über die Wall und zu der Familie hin. Und ich meine, wie sollen das alles in eine Episode passen, wenn die anderen Sachen noch... also Mirror muss ja auch langsam mal ins Fahrt kommen, da muss ja auch was passieren.
Nö, da muss ja eigentlich nichts passieren. Es kann ja durchaus sein, dass manche Story-Stränge halt zu nichts führen. Also das ist halt einfach so, okay, sie hat halt nichts erreicht in King's Landing und verbleibt halt dort einfach weiter als Handmaiden.
Ja, aber dann muss doch noch hier was mit dem toten Wächter passieren aus der dritten Episode. Das muss doch auch noch irgendwie...
Das ist auch noch offen, ja. Und, ja, aber das kann halt auch so ein Red Herring sein, ne? Dass man sich da irgendwie was vorsetzt, wo du denkst, oh, das wird bestimmt voll wichtig, voll dramatisch später und das versandet dann einfach so.
Das fände ich ganz schön schade. Aber
das ist doch echt cool, oder? Ja, das ist doch so cool, dass man irgendwie nicht sagen kann, wie ist denn das dann in den Büchern, wie macht das denn da? Weil irgendwie nichts von Game of Thrones hat ja bis jetzt geendet. Und hier wäre es ja dann das erste Mal wirklich, dass was endet. Und da das wäre ja schon fast so ein Maßstab, wie das im Game of Thrones-Universum funktioniert. Also ob es jetzt einen Showdown gibt am Ende oder wirklich dann Handlungsstränge einfach sonst nichts verlaufen und dann sterben halt die Hälfte und die andere kriegt wieder irgendwo anders hin und Ende, so wie es angefangen hat, einfach so mittendrin und wieder raus. Also da bin ich mal echt gespannt, wie sie es machen, weil das wäre echt dann so eine Möglichkeit, wenn man in Büchern oder großen Serie dann ja auch läuft.
Ja, ich glaube, Bei Mirror wäre ich damit d'accord, da könnte ich mit leben, weil das dann ja auch irgendwie diese politischen Zwiste sind. Da kann ich, glaube ich, mit leben, wenn sie da quasi das Rädchen in dem ganzen Ablauf ist, das untergeht. Aber ich glaube, bei der Northgross-Geschichte würde mich das ein bisschen enttäuschen, weil das ist halt dieser einzige mystische Aspekt, der in dieser Story drin ist, was ja auch irgendwie Game of Thrones ein bisschen ausmacht, dass es diese Mischung ist aus Mystik und Historienroman mit ganz vielen Intrigen. Und wenn das komplett unter den Tisch fallen würde und das ein Red Herring ist, der zu nichts führt, das fände ich schon ein bisschen enttäuschend.
Ich weiß auch nicht. Es kommt halt drauf an, was da für Drehbuchautoren gesessen sind. Wenn es die von Lost waren, dann sitzen am Ende alle in der Kirche und haben das alles nur geträumt.
Und der Hund war schuld.
Ja. Und wenn, was gibt's denn noch so? Also, und wenn es bei DC erschienen wäre, dann hätte man gesagt so, ja, nee, das war alles nur irgendwie ein Paralleluniversum und die eigentliche Story fängt jetzt nochmal von vorne an. Wir machen einen Reboot. Deswegen, ja, ich hab keine Ahnung. Aber ganz kurz, das wollte ich noch fragen. Hattet ihr auch irgendwie das Gefühl, dass die Episode irgendwie ein bisschen kürzer war als die anderen? Oder habe ich mir das nur eingebildet?
Ja,
nee, das kann sein.
Warum? Also haben sie aber jetzt einfach gemerkt, ey, scheiße, jetzt müssen wir endlich das Ding mal zu Ende führen, wir müssen mal vorankommen und wir können jetzt nicht nochmal uns einen Monat Zeit lassen, um die Episode rauszubringen? Oder woran liegt sowas?
Ich weiß es nicht. Also ich könnte einfach mir vorstellen, dass es daran liegt, dass einfach so die komplette Mirror-Geschichte und die Tuttle-Geschichte so komplett unter den Tisch gefallen sind. Die waren ja auch wirklich nicht lang. Ich meine, was hat man denn da gemacht? Da war man einmal im Kerker und mit dem anderen hat man ein paar Hasen erschossen. Da war ja auch nicht viel zu erzählen.
Und das war so schwer.
Das Hasen erschießen?
Ja. Ich habe beide getroffen.
Ich habe keinen einzigen getroffen.
Ja.
Man schießt ja auch kleine, niedliche Hoppelhasen nicht einfach so kaltblütig.
Ja, wenn Leute Löwen erschießen können, kann ich auch Hasen erschießen.
Okay. Nee, ich habe den ersten, glaube ich, nicht getroffen. Nee, da habe ich gar nicht geschossen und beim zweiten habe ich dann irgendwie. Aber es ist halt immer schwierig, weil er ja so sagt, so, ey, ich bin so der Superbogenschütze und dann bist du ja im Prinzip so, du musst dann ja eigentlich fast treffen, damit du dein Wort halten kannst. Und deswegen.
Ja, und es war Verpflegung, das hat man ja eh verloren in der letzten Episode und ich war so hier hoppel hin und her, ich muss die jetzt umbringen, damit wir was zu essen haben und habe wirklich glorreich versagt sein miteinander. Das war wirklich meine schwächste Episode bis jetzt.
Dann habe ich wohl als einziger die Ehre der Wall aufrechterhalten und der Bogenschützen.
Ja. Gut, aber jetzt bin ich echt mal gespannt, wie es dann zu Ende geht. Ich weiß nicht, es ist ein komisches Gefühl, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt aber auch froh, dass es nur noch eine Episode gibt. Also dass dann zumindest hoffentlich mal ein Schlusspunkt gesetzt wird. Und wenn man einfach mal sagen kann, gut, jetzt habe ich es abgeschlossen und jetzt ist auch erstmal gut so. Vielleicht damit ein bisschen Zeit, gerne mal eine zweite Staffel oder so, aber fürs Erste reicht's dann auch. Also ich bin dann für diese Episodenspiele, die müssen meiner Meinung nach nicht unendlich weitergeführt werden. Und ich fand schon so, das war jetzt schon eine Episode mehr als normalerweise diese fünf und da ist dann schon irgendwann gut. Oder ich weiß nicht, also weil Timo, du lachst, geht's dir eher so, dass du sagst, nee, hey, lieber nochmal 20 neue Episoden, als dass das jetzt schon zu Ende ist?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt voll drin im Universum, kenne die Charaktere richtig gut, aber bin auch mega gespannt, wie es endet, aus den angesprochenen Gründen, dass man halt irgendwie noch nie Game of Thrones enden hat sehen. Deswegen bin ich so hin und her gerissen. Es könnte schon noch weitergehen, aber jetzt auf die nächste Folge bin ich echt gespannt.
Ja, aber was ist denn, also was heißt, man hat nie was enden sehen? Ich meine, da wird halt schon irgendwas passieren, aber im Grunde ist es ja eigentlich nur ein Nebenschauplatz der ganz großen Game of Thrones Story. Also den kann man ja problemlos in Anführungsstrichen zu Ende führen, weil die ganz großen Themen so, wer wird König und was passiert in Meereen und sowas, die sind ja eigentlich davon unberührt. Das ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Nebenkriegsschauplatz.
Warum? Das schon, aber ich meine so halt von der Art, wie es geschrieben ist, und das baut ja schon darauf, von einem großen Bruder halt, schaut sich's ja ab, wie man die Geschichten aufbaut, wie man schreibt und eben das mystische Element reinbringt, aber dann ganz nach hinten stellt und sowas. Und jetzt wäre halt mal so, jetzt muss man wirklich alles zusammenführen, eigentlich, oder tut's es nicht. Und das ist halt die, was da jetzt erstmal gezeigt wird, was halt, wozu es noch nie kam in dem Buch oder in der Serie.
Baust aber auch gerade eine extrem große Erwartungshaltung irgendwie auf, die
ja vielleicht
bei keine Ahnung, Telltale sitzen jetzt Leute, haben dicke Schweißperlen auf der Stirn, wenn die das jetzt hören. Was? Okay, es wird das ganze Universum ist es jetzt von Belang, was wir hier als Ende reinschreiben, aber Nee, gut, ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, diese Hoffnung ist vergebens. Ich denke, wir werden da wieder unsere 1,5 Monate oder wie lange es immer dauert, warten, bis es weitergeht. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal uns sprechen zum großen Finale Spoilercast und dann diskutieren, was bei uns am Ende rausgekommen ist. Und dann wird Timo auch sagen können, ob ihn das zufriedengestellt hat und ob das eines Game of Thrones Ende würdig ist.
Ja, sehr gut.
Alles klar, dann danke ich euch beiden und wir hören und sehen uns bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.